Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video oder einer neuen Folge vom Apologetik-Projekt. Wer unseren Kanal verfolgt, kennt mich schon. Ich bin Dave. Aber ich bin nicht alleine hier, sondern ich bin hier im wunderschönen Marburg bei Herr Dr. Jürgen Spieß. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Schön, gerne.
Wir wollen heute über die Leitfrage sprechen. Davor dürfen Sie gerne kurz sagen, Herr Dr. Jürgen Spieß, wer Sie sind, was Sie machen.
Ich bin von meiner Ausbildung her Althistoriker und das ist eine Fachbezeichnung. Es ist also nicht so, dass jeder Historiker irgendwann mal automatisch zum Althistoriker wird, sondern es ist eine Fachbezeichnung vom Beginn der Erfindung der Schrift bis Beginn des Mittelalters. Ich bin als Student Christ geworden. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus, war sogar insofern etwas ungünstig vorbelastet, weil mein Vater immer, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach oder meine Mutter sagte, was die Nachbarin gesagt hat, alles gelogen. Und wenn Sie in einer Umgebung aufwachsen, wo jedes Wort, was Sie hören, mit dem Satz unterlegt wird, alles gelogen, haben Sie die gute Chance, ein sehr guter, misstrauischer Mensch zu werden. Und das bin ich wirklich auch geworden. Durch einen Schulfreund bin ich aufmerksam geworden auf die Auferstehung. Er hat zu mir gesagt, Jesus von den Toten auferstanden. Das fand ich wirklich eine verblüffende Mitteilung. Und das hat mich auch mit beflügelt bei meinem Studium in der alten Geschichte. Ich bin dann Christ geworden als Doktorand und war in meinem beruflichen Leben im Wesentlichen bei der SMD beschäftigt. Unter anderem als Generalsekretär, habe später das Institut für Glaube und Wissenschaft gegründet. Meine Haupttätigkeit bestand eigentlich darin, Vorträge in Ländern der früheren Sowjetunion zu gehalten und in Osteuropa über Grundfragen des christlichen Glaubens, gerade natürlich auch über die Auferstehung, weil das ist natürlich für mich das Entscheidende gewesen und ist auch für den christlichen Glauben entscheidend. Wenn Christus nicht auferstanden ist, der Glaube eine Illusion, schreibt Paulus, ist auch Grund der christlichen Hoffnung. Also da ist es auch nicht nur für mich persönlich ein wichtiges Thema, sondern generell ein wichtiges Thema.
Wir haben Sie jetzt für das Gespräch angefragt, nicht nur, weil Sie schon jahrelange Erfahrung haben, auch in apologetischen Settings, sondern weil Sie auch sehr persönliche Schicksalsschläge erlebt haben. Vielleicht wollen Sie ganz kurz davon erzählen, warum das Thema Leid für Sie so ein entscheidendes Thema ist.
Ja, das hängt damit zusammen, seit Mitte, Ende der 70er Jahre bin ich regelmäßig in die DDR gefahren, habe da Vorträge gehalten, das war mir nicht erlaubt zu tun. Das hat man dann meistens verkleidet als ein Grußwort. Dann habe ich auf einer Veranstaltung mit über 100 jungen Leuten ein Grußwort gehalten von 45 Minuten. Oder es wurden auch mal eine Rückfrage gestellt und in Einverständnis der Veranstalter habe ich das auch kurz in knappen 45 Minuten beantwortet. Und einmal war ich mit meiner Familie dort und auf dem Rückweg bereits wieder im westlichen Teil Deutschlands hat man einen sehr schweren Verkehrsunfall, den ich als einziger überlebt habe. Und das ist natürlich schon ein Hammerschlag. Ich selber habe den Unfall gar nicht wahrgenommen. Ich saß hinter meiner Frau und habe mit unserem Kind irgendwie gespielt. Wenn sie auf einmal mitgeteilt bekommen, dass die beiden Personen, die in den letzten Monaten und Jahren die wichtigsten ihres Lebens waren, nicht mehr da sind, ohne jede Vorwarnung, das ist schon ein Hammerschlag. Und spätestens dann, würde ich mal sagen, spätestens dann habe ich mich schon sehr intensiv mit der Frage nach Leid und der Existenz Gottes beschäftigt.
Ich meine, die Leitfrage ist in Apologetik ja wirklich keine neue Frage und manche haben das Gefühl, die ist mittlerweile totgeredet. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, immer wieder sich diese Frage anzugucken, weil sie ja auch weiterhin in den Köpfen der Menschen ist. Ich meine, es ist eine reelle Frage, die Christen sich stellen, die Nicht-Christen sich stellen. Ich würde gerne ein bisschen in ein Spezialgebiet und eine sehr polemische Richtung dieser Frage gehen. Christen glauben ja klassischerweise an einen guten Gott und an einen allmächtigen Gott und sehen trotzdem das Leid dieser Welt nicht als Illusion. Und die Frage könnte ja sein, was, wenn Gott doch nicht so ist, wie er von der Bibel präsentiert wird? Und da würde ich mal in eine Richtung gehen am Anfang des Gespräches, die sich ja Deismus nennt, also eher zu sagen, ja, da gibt es schon so einen Gott, aber dieser Gott hat sich zurückgezogen. Dieser Gott wirkt nicht auf diese Welt ein. Er hat zwar irgendwas in Gang gesetzt am Anfang, und hat irgendwelche Gesetzmäßigkeiten festgelegt, aber jetzt ist er der anteilnahmslose Zuschauer. Meine erste Frage wäre, ist das nicht tatsächlich die bessere Erklärung für die Welt, wie wir sie sehen? Dass da zwar ein Gott ist und man kann dann die ganzen schönen Konstanten sich erklären und die Erschaffung der Welt, aber er hat kein Interesse daran, hier reinzuwirken.
Das ist sicher eine Möglichkeit, wie man die Welt auffassen kann. Ich selber bin Christ und von daher ist für mich maßgeblich, was Jesus sagt. Würde ich das mal behaupten. Und bei ihm sehe ich, dass er den Menschen dazu auffordert, aufruft, zu Gott zu beten, dass Gott nahe ist, dass Gott da ist. So auch Paulus in Athen, er ist nicht ferne von einem jedem von uns. Und Jesus möchte, dass wir beten, dass wir alles vor Gott bringen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Gott da ist, dass ich mit ihm reden und beten kann, egal wo ich bin, und dass er das hört. Inwieweit das einen Einfluss auf mein Leben hat, weiß ich nicht, aber es hat einen Einfluss. Das ist das, was mir Jesus vermittelt, und deshalb versuche ich ein Leben auch aus dem Gebet zu leben, auch schon morgens, wenn ich aufstehe, dass ich zu Gott bete und auch während des Tages ihm das weitergebe, was ich so empfinde. Also davon bin ich fest überzeugt. Und für mich ist auch ein ziemlich wichtiger Psalm, der Psalm 23, wo es ja so einen Wechsel in Pronomen gibt, wo es erst heißt, der Herr ist mein Hirte, er führt mich, er leitet mich, er. Und auf einmal du. Du bist bei mir im Tal der Todesschatten. Dein Stecken und Stab tröst mich. Daraus schließe ich das große Angebot Gottes, dass wir mit ihm per Du sein können, gerade in den kritischen Situationen meines Lebens. Also so lebe ich mein Leben und bin davon überzeugt, dass das richtig ist.
Wobei man ja jetzt hinterfragen könnte, also ich glaube, niemand zweifelt den psychologischen Effekt von Religion an und auch vom christlichen Glauben. Also wenn man sagt, Psalm 23 hat einen positiven Effekt auf unser Leben, okay. Aber durch Psalm 23 geht ja kein Krebstumor weg. Jedenfalls nicht einfach so, wenn ich ihn lese. Das heißt, die Frage ist ja trotzdem noch, selbst wenn die Bibel vermittelt, da ist ein Gott, der uns nahe ist, der vielleicht irgendwie dann auch Tränen vergießt, man könnte es ein bisschen polemisch ausdrücken, der weint halt auch über unser Leid, aber er macht schlussendlich nichts. Ist das das Gottesbild der Bibel oder ist das nicht das Gottesbild, das die Realität uns zeigt?
Also ich gehe davon aus, dass die Welt, in der wir leben, ein offenes System ist von Ursache und Wirkung. Als Atheist müsste ich davon ausgehen, es ist ein geschlossenes System von Ursache und Wirkung. Also Krebs hängt ja vielleicht mit meinen Genen zusammen oder was auch immer und so ist es halt. Kann das nicht verhindern, so ist es halt. Wenn ich aber, oder Unfälle, die hängen halt damit zusammen, kann man sich ja erklären, warum ein Unfall zustande kommt. Meine Überzeugung ist, dass wir in einem offenen System leben. Und offenes System heißt für mich, dass diese Welt nicht das Produkt von Unfall, Zufall, Notwendigkeit ist, also ein blinder Determinismus, sondern dass hinter dieser Welt ein liebender, schöpferischer, personaler Gott steht. Und offen heißt, dass ich mit ihm auch über die Situation, in der ich mich befinde, reden kann und ihn entweder bitte, mir zu helfen, in der Situation zu leben oder ihn auch bitten, eine Situation zu ändern. Ob dann, wenn ich Änderungen erfahre, die damit zusammenhängen, dass ich gebetet habe, das kann man nicht rauskriegen. Weil alles, was wir erleben, können wir immer auf natürliche Ursachen zurückführen. Also selbst wenn ich jetzt was bete, um eine bestimmte Sache und die ist sehr ungewöhnlich und tritt ein, wird jeder sagen, naja gut, es war sehr ungewöhnlich, aber es ist halt sowieso gekommen. Also es gibt solche ungewöhnlichen Dinge. Es gibt ja auch in der Medizin manchmal spontane Heilungswunder, wird das dann erklärt. Jetzt kann ein frommer Mensch natürlich sagen, was heißt spontane Heilungswunder? Ich habe Gebet, ist eingetroffen. Also was soll ich anders machen, als auf mein Gebet zurückführen? Das wird aber einen Außenstehenden, einen Deisten oder Atheisten überhaupt nicht überzeugen. Also das ist jetzt auch mein persönliches Vertrauen, dass das, was ich erlebt habe in meinem Leben, ist mein Vertrauen darin gewachsen, dass ich wirklich glaube, dass Gott mein Leben trägt und dass es durchaus Sinn macht zu beten. Wie hoch der Anteil meines Gebets an meinem Leben ist, das weiß ich nicht. Und das kann ich auch nicht begründen, das ist auch nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ich ein Leben vor Gott führe.
Das heißt, eigentlich ist das schon die falsche Frage, oder? Also zu sagen, ich versuche eine Kausalität rauszufinden zwischen irgendwie dem Willen Gottes, meinem Gebet und dem, was dann schlussendlich im Plus für mich rauskommt.
Ja, ist insofern, also falsche Frage, ist ja ein harter Spruch, insofern eine falsche Frage, weil wir die Antwort gar nicht rauskriegen können. Sowas gibt's ja immer. Auch Dawkins hat ja wieder den Versuch gemacht, dass man einfach mal für alle Patienten im Krankenhaus A beten soll und für keinen im Krankenhaus B. Und dann sieht man ja nach einer Weile, ob die A wirklich gesünder geworden sind als die B. Das hat Dawkins als vorgeschlagen. So eine ähnliche Thematik hat schon C.S. Lewis vor Jahren zur Wirksamkeit des Gebets geäußert. Genau den gleichen Vorschlag. Und Lewis hat das sehr richtig gesagt. Das, was da stattfindet, hat mit Gebet natürlich nichts zu tun. Da könnte man euren Computer, Louis schreibt, euren Papageien beauftragen, wozu beten. Gebet heißt ja, dass ich als Person versuche, mich an die wirkliche Person zu wenden und hoffe, dass etwas dadurch sich ändert. Das ist das, was. Und wie will man die Wirksamkeit des Gebetes, wie will man die herausfinden? Das ist gar nicht möglich. Also Louis hat da ein sehr interessantes Bild. Er sagt, Im menschlichen Bereich ist es ja auch so, dass wir Leute um etwas bitten und manchmal machen sie es, manchmal machen sie es nicht. Und wenn wir jemanden sehr gut kennen, können wir ihn anschließend, wenn er es gemacht hat, fragen, hast du das eigentlich nur gemacht, weil ich dich gebeten habe oder hast du es sowieso gemacht? Und wenn wir den gut genug kennen, können wir auch beurteilen, ob seine Antwort ehrlich ist. Und dann wissen wir, manchmal sagen die Leute, das habe ich nur gemacht, weil du mich gebeten hast. Oder manchmal sagen die Leute, das hätte ich sowieso gemacht. Also mit deinem Gebet, also mit deiner Bitte hat das nichts. Ich hatte schon drüber nachgedacht über das Problem, hätte ich sowieso gemacht. Und Louis hat da eine sehr lustige Geschichte. Er musste zum Friseur, aber hatte keine Lust dazu, wegen der Tagung, wollte vorher nochmal Haare schneiden. Dann fiel die Tagung aus, dann brauche ich nicht zum Friseur. Ah, ist trotzdem hingegangen. Der Friseur hat zu ihm gesagt, ich habe so darum gebeten, dass Sie heute kommen. Ja. Da war Louis also das Opfer, sozusagen die Gebetserhörung. Ja. Und dann hat er sich die Frage gestellt, bin ich jetzt da hingegangen aus freiem Willen, oder weil der für mich gebetet hat? Hm. Und da geht es so ein paar Punkte durch, die ganz lustig zu lesen sind. Am Schluss sagt er, das heißt, diejenigen, die Gott am besten kennen, die werden wissen, ob ich da nur hingegangen bin, weil der gebeten hatte oder weil ich sowieso hingegangen wäre. Mhm. Also das ist auch, also wir können das einen Zusammenhang nie mit letzter Überzeugung herstellen, wie wir das im personalen Bereich auch nicht herstellen können. Für uns ist bei Personen immer die Frage, ist der andere vertrauenswürdig? Und wenn er etwas sagt, sagt er wirklich die Wahrheit. Und das müssen wir rauskriegen. Nicht jeder sagt die Wahrheit uns gegenüber.
Das heißt, wenn wir diese Kausalität gar nicht so richtig feststellen können, zwischen Gebet und Wundern und dem Eingreifen Gottes, dann würde sich jetzt für mich vielleicht die Frage stellen, wenn das so willkürlich erscheint und man das jetzt auch nicht empirisch irgendwie nachweisen könnte, dass Christen dann tatsächlich gesünder werden oder dass da mehr Tolles passiert, dass die mehr Autos bekommen. Ja, warum soll ich dann noch beten im Leid? Also, wenn ich doch gar nicht weiß, ob da Gott jetzt überhaupt möchte, dass da was passiert.
Also Gott möchte, dass wir mit ihm im Gespräch sind. Also er möchte das Gebet. Und das Gebet ist einer der Faktoren, die mein Leben bestimmen. Außerdem, aber das führt uns jetzt möglicherweise ab, ist tatsächlich so, nach Untersuchungen, vor allen Dingen in Amerika, möglicherweise auch in Großbritannien, hat sich immer wieder herausgestellt, dass also Leute, die fromm sind, also religiös sind, gesünder leben, als die, die nicht fromm sind. Also den Zusammenhang gibt es. Allerdings ist das natürlich sehr kompliziert, das kann man nicht mit der Gottesfrage zusammenbringen. Mhm. Also zum Beispiel, also man kann das Faktum herstellen. Es gibt Leute, die sich, sagen wir jetzt mal, zur Kirche halten, sollte ich es nicht tun. Jetzt kann man feststellen, die zur Kirche halten, sind gesünder als die, die sich nicht tun. Aber das sind natürlich Nebenfolgen von bestimmten Dingen. Also zum Beispiel, wer in die Kirche geht, der hat natürlich bestimmte soziale Kontakte. Jeden Sonntag geht er in die Kirche, trifft Leute und allein das hilft vielleicht schon zur Gesundheit. Also es ist ja ein Nebenprodukt. Aber es ist natürlich kein unwichtiger Nebenprodukt dafür, dass ich Christ bin. Als Christ bin ich zur Gemeinschaft gerufen, treffe mich mit anderen Christen und allein das hilft schon. Und wahrscheinlich, wenn ich Christ bin, bin ich generell auch vielleicht kritischer Alkohol, also Übermaß oder Drogen, als es wäre, wenn ich völlig allein bin. Also ich habe solche Untersuchungen gelesen, da werden diese Punkte genannt. Also wird gesagt, erstens, das Faktum gibt es. Religiöse Menschen sind gesünder, leben gesünder, das kann man feststellen. Aber zweitens, woran liegt das wirklich? Es liegt natürlich nicht daran, dass sie an Gott glauben, sondern es hat eine ganze Reihe Nebenpunkte, die aber nicht unwichtig sind für uns. Das ist aber jetzt nur eine kurze Ablenkung von Ihrer Frage, muss ich zugeben.
Gehen wir davon aus, dass der Deismus nicht stimmt. Also, dass da wirklich ein Gott ist, der nicht nur mitfühlt und mit Tränen vergießt, sondern der wirklich eingreift, aber wir können die Kausalität nicht herstellen. Es würde doch eigentlich für alle Atheisten der Welt genügen, wenn Gott in einem Operationssaal so eindeutig eingreift, ja, dass es protokolliert wird, am besten auf Video, wie ein Mensch plötzlich ein neues Bein bekommt, zum Beispiel. Es würde doch ein Wunder reichen und die Existenz Gottes wäre für alle Menschen absolut plausibel. Warum macht Gott das nicht? Was denken Sie?
Nun, man könnte sich die Frage stellen, ob Gott an dieser Art Glauben interessiert ist. Die Frage könnte man sich stellen. Und dann, glaube ich, aber gibt es da doch noch ein anderes Problem. Ich habe mir selber, als ich kein Christ war, die Frage mal gestellt. Ich habe mir mal überlegt, gibt es irgendetwas, wenn das eintreffen würde, dass ich daraufhin Christ würde? Weil mir auch gesagt worden, ja Gott, da hört Gebet, also solche Sachen. Und dann habe ich mir gesagt, das ist gar nicht so einfach. Weil letztlich, man kann nahezu alles, was mit, wenn da ein Bein wächst, ist natürlich schon eine anspruchsvolle Sache, die sie annimmt. Ja. Also das gebe ich zu. Aber ich habe mir das wirklich überlegt. Ich habe mir überlegt, aber würde ich danach, nachdem ich so ein Spektakel erlebt habe, an Gott glauben? Was würde mein Glauben an Gott bedeuten nach so einer Situation? Und würde ich nicht, also das ist ja so ein bisschen sehr spezieller Fall, den Sie als Beispiel genannt haben, würde ich nicht nachher doch sagen, das wäre sowieso gekommen. Also wer will das? Ich bin einmal in einem Hörsaalvortrag von einem, der hat zu mir gerufen, beweisen Sie mir, dass es einen Gott gibt. Daraufhin habe ich zurückgerufen, was würden Sie als Beweis anerkennen? Das ist die eigentliche Entscheidung. Da fiel ihm in dem Moment nichts ein, oder ich hätte mir was einfallen können, da wäre es irgendwie weitergegangen, weil mich dann die Frage stellen würde, ist das angemessen? Also nehmen wir an, er hätte etwas, würde zum Beispiel so ein Beispiel nennen, sage ich, wenn das eintreffen würde, dann würde ich an Gott glauben. Dann könnte man sich die Frage stellen, ist das angemessen für Gott oder für unser eigenes Leben? Also ein Spektakel, wir glauben ja an, also wenn ich an Gott glaube, glaube ich an den, der Himmel und Erde geschaffen hat, der auch mich geschaffen hat, der mich liebt, der mit mir in Kontakt kommen möchte, mit dem ich reden und beten kann, und zwar permanent. Das ist das Gegenteil meiner Meinung nach von Spektakel. Er hat ja unglaubliche Dinge getan. Man kann die Schönheit in der Natur, im Kosmos, die kann man ja sogar sehen. Es gibt Leute, die sind von der Schönheit begeistert. Natürlich kann man auch anderes sehen. Und man muss doch sagen, dass in dieser Welt sehr viel Schönes ist, eindeutig. Also das ist eindeutig so. Und die Frage ist, worauf will man das Schöne zurückführen? Und da ist es wahrscheinlich doch einfacher zu sagen, das liegt daran, dass hinter dieser Welt eine Person steht, der daran lag, dass es Schönheit gibt, dass es Liebe gibt, dass es Vertrauen gibt. So wäre, das wäre vielleicht in diese Richtung, würde ich vielleicht denken. Das andere, also mich war damals, als ich kein Christ war, habe ich mir wirklich die Frage gestellt, gibt es etwas, wenn das passiert, dass du glauben würdest? Und da habe ich mir alles mögliche überlegt. Da habe ich gesagt, eigentlich ist, will ich darauf mein Leben ändern? Also das wäre, also ich glaube so, dass in dem Moment, wo einer davon überzeugt ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann endet er sein Leben. Sonst hat er es nicht begriffen, was das bedeutet. Also das, oder wenn einer davon überzeugt, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, mit mir reden möchte, dann endet er mein Leben. Sonst hat er nicht begriffen, was es ist. Also da kann ich sagen, aha, es gibt einen Gott, macht immer so weiter wie vorher. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Der hat es nicht begriffen. Und auch bei Jesus, wenn man davon ausgeht, dass er auferstanden ist, kann man nicht so weiterleben, als wäre er nicht auferstanden. Das kann gar nicht sein. Und da sind so Spektakel, Wunder schon kritisch zu sehen, würde ich jetzt von mir aus sagen.
Jetzt haben Sie gesagt, Kausalität insgesamt ist sehr schwer festzustellen. Aber jetzt würden vielleicht manche auch kritische Leser der Bibel oder auch manche Christen, die die Bibel lesen, sagen, aber die Bibel suggeriert oder impliziert doch eine gewisse Kausalität. Also wenn Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben und alles, was ihr im Namen meines Vaters bitten werdet, das wird euch gegeben werden. Also er stapelt ja schon ganz schön hoch in den Evangelien und sagt, hey, das lohnt sich. Und manche haben aber das Gefühl, aber vielleicht ist dann der christliche Gott, weil dass er kein wirklicher D ist, dass er gar nichts macht, aber vielleicht ist er eher so wie im Islam, wo man nur sagen kann, Inshallah. Nur Allah allein weiß es, wir haben eigentlich gar keine handfesten Dinge, wo wir uns dran richten könnten, sondern wenn er das möchte, dann macht er das halt. Und wir müssen versuchen, so religiös wie möglich zu sein, um das noch zu unterstützen. Wie bringt man das dann zusammen? Dass Jesus dann doch so klare Aussagen bringt und wir gleichzeitig merken, oh, so klar ist die Kausalität nicht feststellbar.
Also man muss unterscheiden zwischen der Kausalität und der Feststellung. Also Jesus macht diese Kausalität, stell die her, es gibt diese Kausalität. Mir ging es nur darum, dass diese Kausalität immer bestritten werden kann. Immer. Und deshalb habe ich auch zwischendurch mal gesagt, also nimm mal an, das wäre in einer ganz extremen Lage und ich würde darum beten, dass Gott etwas ganz Bestimmtes tun. Und jetzt würde genau das eintreffen. Dann würde ich als gläubiger Mensch sagen, also ich weiß nicht, vielleicht wäre es wirklich sowieso gekommen, aber vielleicht ist es auch wirklich die Antwort auf mein Gebet. Ich bin hochdankbar, dass er so gekommen ist. Aber ich glaube, für einen Nichtchristen ist das nicht überzeugend, weil der wird immer erkennen, egal wie selten etwas ist, es kann, konnte eintreffen, sonst wäre es ja nicht eingetroffen. Also das, was wir, bei uns ist ja so, alles, was in unserem Leben geschieht, können wir immer verbinden mit etwas, was vorher war, egal wie unwahrscheinlich es ist. Also im Nachhinein kann man alles verschieden wahrscheinlich machen, selbst wenn es unwahrscheinlich war. Und das Beispiel ist mir mehrmals schon begegnet im Leben von diesen, was dann Ärzte nennen, spontane Heilung. Sowas gibt es. Es gibt unglaubliche Dinge. Und wenn das jetzt ein Christ erlebt, der vielleicht für die Heilung gebetet hat, dann sagt er, das war Antwort auf mein Gebet. Wer ein Arzt wird sagen, okay, was kann er meiner Meinung nach so denken? Also was kommt vor? Also auch bei Leuten, die nicht gebetet haben, habe ich auch schon erlebt, auf einmal waren die gesund. Also obwohl die Röntgenbilder eigentlich was ganz anderes gesagt haben. Also ich möchte das unterscheiden. Also die Kausalität, die halte ich für gegeben, weil die ist verheißen. Aber das zu behaupten gegenüber einem Skeptiker, Kritiker, ist meiner Meinung nach nicht möglich. Dann müsste der andere wirklich sagen, wenn das passiert, dann glaube ich auch, dass es einen Gott gibt. Und dann frage ich mich, was bedeutet dieser Glaube anschließend für ihn? Ja. Was macht er daraus?
Ich meine, auch die Bibel nennt ja diese Dinge, wenn dieses Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann zum Beispiel genannt wird und er ja auch sagt, ich könnte alles Mögliche tun, wenn sie den Propheten nicht geglaubt haben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten zurückkommt und so weiter. Jetzt gehen wir davon aus, der Deismus ist nicht richtig, also es gibt diesen Gott, der eingreifen kann, der auf Gebete hört. Und mal angenommen, es gibt diese Dinge wie Spontanheilungen und Wunder und wirkliches Eingreifen Gottes, dann ist ja dennoch ein Fakt, dass es nicht immer geschieht. Und dass manchmal Leute über Jahrzehnte beten und nichts passiert. Jedenfalls nicht das, was sie erbeten haben. Obwohl es um schlimmstes Leid geht und sehr üble und existenzbedrohliche Erfahrungen. Ist dann Gott tatsächlich ein willkürlicher Gott? Was würden Sie sagen?
Eine ganz kurze Unterbrechung. Findest du die Inhalte hier hilfreich und gut, dann kannst du diese Inhalte weiter möglich machen, indem du uns finanziell unterstützt. Das Apologetik-Projekt basiert auf freiwilligen Spendern. Und wenn du dazu weitere Informationen möchtest, wie du uns unterstützen kannst, gehe gerne auf unsere Website www.apologetik-projekt.de.
Ich glaube, der Einstieg ins Gebet auch ist ganz generell das Vertrauen in Gott. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, darum betet, das hat Jesus gesagt. Dieser Satz ist ein Paradox, weil entweder weiß Gott, wessen ich bedürft, dann brauche ich nicht zu beten, oder er weiß es nicht, dann muss ich beten. Aber Jesus sagt genau diese zwei Sätze. Und meiner Meinung nach ist der Einstieg ins Gebet in diesem Satz besteht darin, Vertrauen in Gott, das ist das, was, auch wenn ihr momentan den Eindruck habt, da passiert gar nichts oder ich bin in einer ganz schwierigen Situation. Das ist schon richtig. Als Außenstehender können wir das nie beurteilen, können nur versuchen, anderen zu helfen, nahe zu sein oder vielleicht auch wirklich praktische Hilfe zu leisten. Und als, wenn uns das selber betrifft, können wir nur wahrscheinlich sagen, ich vertraue auf den Gott, den ich kennengelernt habe. So wie Hiob sagt, haben wir Gott für das Gute gedankt, sollten wir das Böse nicht aus seiner Hand nehmen. Das ist alles der gleiche Gott, den ich anders kennengelernt habe. Die Situation, die ich jetzt erlebe, kann ich nicht verstehen. Aber ich glaube, das Einstieg ins Gebet nach dem Satz von Jesus, den ich eben zitiert habe, ist das Vertrauen, dass Gott mich führt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und den zu leben, fällt da ein, Viktor Frankl, der in vier KZ saß, hat einmal im KZ Auschwitz einen Vortrag, muss man sich mal vorstellen, einen Vortrag gehalten über den Sinn des Lebens und hat gesagt, es geht nicht darum, was ich vom Leben erwarte, sondern das Leben von mir erwartet. Und in jeder Situation kann ich mich zu der Situation, in der ich mich befinde, so oder so verhalten. Und er hat das verbunden mit dem Wort, Haltung besaß im KZ derjenige, der einen Halt hatte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch in meinen Leidenssituationen kann ich mich immer so oder so verhalten. Ich gebe zu, das klingt jetzt alles gut, es geht mir auch gut, wir sitzen hier auf dem Sofa, also momentan geht mir es nicht schlecht. Aber trotzdem, das ist das. Ich hoffe, dass ich auch dann, wenn es schwieriger ist in meinem Leben, das immer noch so sehen kann.
Ja, ein Pastor von mir hat mal gesagt, dass Festungen nicht in Kriegszeiten gebaut werden, sondern in Friedenszeiten. Das heißt, wir müssen uns ja auch auf einem Sofa mit dem Thema Leid beschäftigen, dass wir nicht überrumpelt werden, wenn es dann kommt. Also da gebe ich Ihnen recht. Wir müssen nicht in der Annahme sein, zu sagen, ja, dann geht es uns nichts an, das Thema. Und dennoch ist es ja so ein gewisses Damoklesschwert, auch in all diesen ganzen Sachen, die man über Gott sagen kann, gerade der Gott, der uns nahe kommt, kann es ja doch sein, dass dieses Vertrauen, von dem Sie gesprochen haben, also dieses Gebet, um in ein Vertrauen zu treten zu Gott, gerade dieses Vertrauen kann ja durchbrochen werden, wenn man das Gefühl hat, Gott schweigt und Gott antwortet nicht, weder mit Wort noch mit Tat. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, man hat das Gefühl, Gott hat geantwortet, aber es tritt nicht ein. Wie würden Sie persönlich oder wie gehen Sie persönlich damit um, wenn Sie in Ihrem Leben das Gefühl haben oder hatten, da ist das Gefühl, dieses Vertrauen zu Gott ist in Gefahr oder es wird angefochten durch das Leben. Haben Sie solche Gedanken manchmal? dass sie sagen, ja, oh, ich hab Schwierigkeiten, Gott zu vertrauen?
Ja, also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man irgendwann mal zu der Erkenntnis kommt, dass man sein Leben in der Gegenwart Gottes führt. Also sozusagen als Gespräch mit Gott schon morgens, wenn man aufwacht. Wenn ich morgens aufwache, dann bin ich dankbar, dass mein Geist noch funktioniert und dass ich mit Gott reden kann und darum bitte, wie er mich an den Tag leitet und führt. Dass man also sein Leben kontinuierlich vor Gott führt, das halte ich, glaube ich, für den wichtigen Punkt. Und nicht nur denkt, man lebt ohne Gott und wenn es dann schwierig wird, jetzt muss man aber sehen, dass man irgendwie mit Gott wieder in Kontakt kommt, sondern dass ich mein Leben vor Gott führe. Das ist tatsächlich für mich wichtig und war auch damals ganz wichtig in der Zeit, auch unmittelbar danach, nach dem Unfall. Also ich bin, gerade weil ich dieses Vertrauen zu Gott vorher gewonnen hatte, vor dem Unfall, war mir auch klar, der Unfall sagt jetzt über mein Leben und über meine Gottesbeziehung nichts aus, was ich vorher nicht gewusst hätte. Also ich weiß, dass mein Leben hier begrenzt ist und natürlich hätte ich mir die Ehe länger vorstellen können, weil so das auch Ehe auf Zeit ist. Da war jetzt nichts Neues über Gott drin. Natürlich kann man sagen, man hätte es ganz gerne anders gehabt, aber so ist es eben. Warum das so ist, das weiß ich bis heute nicht. Also ich kann nicht sagen, das war alles sinnvoll, das kann ich nicht sagen. Ich sehe es eher so, dass Gott auch aus dieser Situation was Positives machen kann, für mich oder für andere. Aber ich kann nicht sagen, dass er das gemacht hat, damit ich. Oder das kann ich nicht sagen. Dazu fehlt mir die Einsicht, das habe ich nicht. Sondern ich sehe, das ist die Situation, ich vertraue auf Gott und bin dann in dem Sinne, mein Leben habe ich halt weitergeführt danach.
Das finde ich einen interessanten Gedanken. Also quasi die Antwort auf das Leid und auch auf die Verbindung zwischen dem verborgenen Gott und das Leid kommt nicht in der Situation, sondern ist für sie eigentlich schon vorher gegeben worden, weil ihre Beziehung zu Gott und ihr Vertrauen zu Gott bereits vorher gefestigt wurde und sie dann sagen können, auch im Leid hatten sie keinen Grund zu sagen, ja okay, das war alles ein Hirngespinst. Jetzt geht es aber anderen Menschen anders. Also ich kenne Leute, die feurige Christen waren, die gesagt haben, ja, ich glaube das alles und ich gehe in die Kirche und ich lese die Bibel und dann kommt so ein einschneidendes Erlebnis, dass sie dann sagen, ich kann und will nicht mehr mit diesem Gott reden. Ich kann und will nicht mehr in die Kirche gehen. Ich kann und will nicht mehr glauben, dass dieser Gott wirklich gut ist und einfach zugeguckt hat, wie das passiert. Was würden Sie so einem Menschen raten, der sagt, ich habe jetzt doch investiert in diesen Gott und in mein Leben mit Gott und trotzdem erschlägt mich das jetzt?
Ich würde gar nichts raten, würde zuhören. Also ich würde mir das anhören. Und es gibt Leid, das ist so heftig, was will man dazu sagen? Das muss man wirklich zugeben, das ist wirklich heftig. Von den Freunden Hiobs, von denen man viele Dinge nicht lernen kann, also ihre langen Reden sind nicht so toll, aber zwei Sachen kann man lernen. Erstens, also vom Leid hören, gehen sie hin, das ist ganz super. Sie geben Hiob das Wichtigste, was sie haben, ihre Zeit. Das ist wichtig, was wir haben. Und wenn jemand im Leid ist, sollte man ihn besuchen oder anrufen oder Mail schicken oder was auch immer. Und das Zweite ist, sie sind von dem Leid Hiobs derartig betroffen, dass sie schweigen. Das ist, also man kann fliehen, indem man nicht hingeht, man kann fliehen, indem man das Wort anfängt zu reden. Und wenn man, bin auch Leuten begegnet, die mir ihr Leid geklagt oder gesagt haben, ja, muss man wirklich sagen, das ist erschütternd, was soll ich dazu sagen? Hat da keinen Sinn zu sagen, ja, wird schon werden, so, es wird eben nichts werden. Also man muss sich das anhören und dann halt sehen, wie sind die nächsten möglichen Schritte, kann man selber was beitragen, was kann dem anderen helfen, also dass man zumindest, dass man ihm praktisch die eigene Nähe und Gegenwart darstellt, wenn er momentan das verloren hat. Und wenn einer bitter ist und klagt, ja, dann ist es eben, das ist eben bitter und klar, so ist, das gehört auch zu unserem Leben, das kann auch dazu gehören. Also reden, das würde ich nicht, gibt es ja von Goethe einen schönen Spruch zum Thema Trost, man spürt die Absicht und ist verstimmt, schreibt Goethe. Viele mögen das nicht, wenn sie den Eindruck haben, man wolle sie trösten. Und wenn es wirklich heftig ist, muss man sagen, also wenn ich irgendwie helfen kann, mache ich das. Aber was soll ich dazu sagen? Wenn einer mir gegenüber Gott anklagt, was soll ich dazu sagen? Also ich bin auch nicht der Verteidiger Gottes, das bin ich nun auch nicht. Sondern das ist jetzt so und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da gemeinsam weiter? Also was kann ich ihm irgendwie helfen, dass er da über die Runden kommt? Manchmal geht es wirklich ja Tag für Tag. Erstmal muss man über die Tage kommen, wenn es so ein Schicksalsschlag ist oder so eine Diagnose oder so irgendwas. Wie kommt man jetzt weiter?
Das Gute ist ja, dass die Bibel dieses Thema nicht verschweigt. Also Sie haben jetzt eben von Klagen gesprochen. Die Klage geht ja auch schnell gegen Gott, dass man sagt, okay Gott, warum? Ja, das ist unfair, das ist ungerecht. Sie haben Hiob schon angesprochen und seine Freunde. Ich meine, Hiob hat das ja dann sehr ausführlich gemacht und sein Leid geklagt. Und das Interessante für mich war, in der Geschichte von Hiob am Ende zu lesen, dass Gott sagte, was Hiob gesprochen hat, war Recht. Das heißt, ist es okay, Gott zu klagen in seinem Leid? Was würden Sie sagen? Darf ich meine Faust erheben gegen Gott und sagen, ich finde das total bescheuert und weitere Dinge, ja, warum du das zugelassen hast? Oder sollte man da eher vorsichtig sein und Angst haben, dass da nicht gleich ein Blitz von oben kommt?
Nein, nein, also ich sehe, das ist ja gerade, das gehört ja auch zum Gespräch, dass man zu einem ehrlichen Gespräch, weiß man zu Gott, sagt, das verstehe ich nicht und auch sagt, das ist nicht gut hier. So geht's nicht, also ich finde es schade, dass alles so läuft und bedauere, dass es so ist. Das darf man ja sagen. Also ich glaube, wenn schon von einem Gespräch mit Gott die Rede ist, der ja sowieso unser Innerstes kennt, dann sollte man so ehrlich sein, wie man ist. Und da kann auch das Negative dazu gehören. Oft sagt man ja, ein ganz wichtiger Zusammenhang in der Frage ist zum Beispiel die Formulierung, wo bleibt Gott? Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige, wo ist jetzt Gott? Also, dass man sagt, ja, müsste eigentlich jetzt hier da reinfahren, um das Ganze zu beenden, ja, dieses Übel, in dem ich mich jetzt befinde, nimm mal an, durch andere Menschen oder wie auch immer. Also da, glaube ich, kann man doch ganz stark aus dem Alten Testament Hiob oder auch aus den Psalmen lernen, dass es ganz wichtig ist, dass wir ehrlich sind, dass wir nicht sagen, ja, das darf man jetzt Gott, sonst wird er auch noch böse, darf man ihm nicht sagen. Ja, der weiß ja, wer ich bin. Und dann sage ich jetzt, das finde ich unerträglich, was mir hier passiert. Das ist ja gerade die Möglichkeit, dass man das zu Gott sagen kann.
Ich würde gerne noch den Bogen jetzt am Ende spannen zu den Eingangsfragen oder zu dem, was auch am Anfang gesagt wurde. Wenn Gott tatsächlich ein Gott ist, der eingreifen kann und will, ein Gott, der uns nahe kommt, ein Gott, der mitleidet, ein Gott, zu dem wir reden sollen. Sie haben das Gebet sehr oft angesprochen. Wir sollen mit Gott in Kommunikation treten. Dann kann es sich trotzdem manchmal anfühlen wie ein Vakuum. Ich mache diesen Glaubensschritt, ich rede mit Gott, ich schlage meine Bibel auf, ich will nicht loslassen meinen Glauben. Und trotzdem kann es sich ja so anfühlen, als wenn da nichts kommt. Als wenn man wie in einem luftleeren Raum ist, in dem man zwar hofft, dass das irgendwo hingeht, das, was ich hier sage und das, was ich fühle, aber es kommt doch keine Antwort. Glauben Sie, diese Antwort kommt irgendwann? Oder wie muss man damit umgehen, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, ich habe eigentlich nie eine Antwort von Gott bekommen?
Das wird ja ganz gern bei Beerdigungen schon mal zitiert, einmal werdet ihr mich nichts mehr fragen. Also daraus schließe ich, dass es hier auch Fragen gibt, auf die es keine Antwort hier in dieser Welt gibt. Von C.S. Lewis gibt es ein sehr starkes Buch über die Trauer. Es gibt von ihm ein Buch über den Schmerz, das ist aber mehr so das Intellektuelle, ist auch gut, hat ein super gutes Kapitel über den Himmel, das ist das Beste, was ich überhaupt kenne zu dem Thema. Und dann aber auch über die Trauer, wurde den unmittelbaren Tod seiner Frau verarbeitet. Und er hat ja auch ganz radikale Fragen an Gott, an den ersten 2, 3 Kapiteln. Manche haben schon gesagt, das liest ja so, als hätte er seinen Glauben verloren, aber muss dann schon bis zu Ende lesen. Und dann kommt er auch zu dem Punkt, keine Antwort. Und zwar nicht keine Antwort, so sagt, Tür wird zugeschlagen, von innen zweimal verriegelt, sondern keine Antwort und sagt, sei ruhig momentan, du kannst es nicht auffassen, du bist nicht dazu in der Lage, das aufzunehmen. Das musst du auch nicht im Moment. Also wenn man in dem Sinne zu einer inneren Ruhe kommt, ist man durch sehr weit gekommen. Also ich glaube schon, dass man hier auch mit unbeantworteten Fragen leben muss, dass man sagt, warum ist das so gekommen, wie es gekommen ist. Aber dass man weiterlebt, dass man weiter vor Gott lebt, soweit man das kann, das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt. So stelle ich das für mich dar. Ich habe keine Antwort, warum der Unfall sein musste oder ist halt gekommen und so ist es halt. Was soll ich dazu sagen?
Sie haben den Himmel eben angesprochen. Was ist das, was Ihnen am meisten Hoffnung bringt, wenn Sie an den Himmel denken?
Ja, dass es eine neue Welt Gottes gibt, ohne Leid und ohne Tod, ohne Bitterkeit. Wie es in der Offenbarung 21 heißt, dass die Antwort, die christliche Antwort auf die Leidfragen eigentlich die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes ist. Und darauf lebe ich zu. Da warte ich darauf. Da bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Ja, Gott wird unter uns wohnen, das ist ja auch Offenbarung 21. Er wird mit uns sein, also Zelt Gottes. Das finde ich schon ein ganz wichtiger Punkt. Da glaube ich fest dran.
Ein großes Thema, das Thema Leid. Ich glaube aber, das ist ein guter Punkt, auch dieser Hoffnungspunkt, ihn als Schlusspunkt zu setzen für dieses Gespräch. Wir werden nicht alle Fragen beantwortet kriegen, aber es gibt Grund zu hoffen und Grund zu vertrauen und Grund zu beten. Vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Spieß, für dieses Gespräch. Vielen Dank für alle Zuschauer, die das Video geguckt haben. Ihr könnt gerne dieses Video teilen mit Leuten, bei denen ihr das Gefühl habt, es hilft ihnen. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Like hinterlassen, Kommentare hinterlassen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank Ihnen, vielen Dank an alle Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.